Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgebinged. Mittlerweile die Nummer 12 und wieder an meiner Seite der große Serienfan Stu. Hallo Stu.
Hast du lieb gesagt. Vielen Dank. Hallo.
Genau, wir haben uns wieder dran gemacht und haben ganz, ganz viele Serien geguckt, beziehungsweise stimmt gar nicht, ich habe gar nicht so viel geguckt, aber wir haben wieder ein paar Serien, über die wir gerne reden möchten und ich fange gleich an, wollte aber schon mal den Hinweis geben, ich habe so ein paar Serien angefangen, die ich aber noch nicht beendet habe, unter anderem natürlich auf deine Empfehlungen habe ich endlich Good Omens angefangen auf Amazon,
beziehungsweise
auch schon komplett durchgeguckt und ich kann die wirklich empfehlen, die ist sehr, sehr lustig, ja. Man sollte sie allerdings nicht gucken, wenn man höchst religiös ist und keinen Humor versteht. Genau, was ich noch angefangen habe, ist Undone, die ja auch gerade auf Amazon zu sehen ist. Da habe ich aber erst die erste Folge hinter mir gebracht. Die hat Sibbe ja schon gesehen. Hier, schöne Grüße an dich, Sibbe. Und hat auch die Kritik auf Movieback geschrieben. Der fand die sehr, sehr gut. Wenn ihr da mal gucken wollt, wie die ist, dann guckt in die Kritik rein. Und du hast sie schon durch. Ich habe sie angefangen. Peaky Blinders Staffel 5. Ich glaube, da reden wir einfach das nächste Mal drüber.
Ja, und wir haben bei Ausgabe 11 ja auch gesagt, dass wir uns mal um Preacher kümmern. Da fehlen dir noch 2-3 Folgen. Ich habe sie jetzt durch, deswegen warten wir da auch noch mal, bis wir beide sie gesehen haben. Aber ich würde sagen, ich glaube, ohne zu viel zu verraten, ich glaube, in der nächsten Ausgabe abgebinged könnte es sein, dass wir dann endlich Preacher besprechen.
Ja,
auf ich will dich nicht unter Druck setzen, aber jetzt ist es fix.
Ja, ja, ne? Ich habe das verstanden. Gut, dass ich jetzt Urlaub habe, Alter. Ja. Okay, ich fange dieses Mal an mit meiner Serie. Beziehungsweise eigentlich ist es nur so ein Film. Teil oder eine Folge. Und zwar habe ich gesehen Jack, der Monsterschreck auf Netflix.
Das ist der Moment, wo die Leute abschalten.
Genau. Was hat er geguckt? Genau. Die Reaktion kann ich auch nachvollziehen. Tatsächlich dreht sich's auch um eine Kinderserie. Wie ihr wisst, ich habe einen Sohn und der guckt mit mir, beziehungsweise ich gucke mit ihm. So rum, glaube ich, gerne Serien auf Netflix, die für Kinder gemacht sind. Und als ich das gesehen hatte in der Vorschau, im Original heißt der The Last Kids on Earth, dachte ich, okay, cool. Da geht's irgendwie um so eine Gruppe Kiddies, die halt in der Apokalypse gefangen sind. Und da geht's Monster, Zombies und die müssen halt überleben. Das fand ich sehr interessant vom Setting her. Und tatsächlich ist das auch so die Geschichte. Die basiert auf einer beliebten Kinderbuchreihe von Max Brellier, ich glaube, so spricht man es richtig aus, und dreht sich halt um so eine kleine idyllische Stadt, die halt kurzerhand von Zombies und Monstern überrannt werden. Und dort gibt es den namensgebenden Jack Sullivan, der halt überlebt hat. Ne? Also die Erwachsenen sind irgendwie alle weg oder Zombies oder Monsterfutter. Und der Jack hat halt sein Baumhaus, wo er halt lebt und da hat er immer noch Strom, hat seine Videospielkonsole, hat ganz, ganz viel Süßkram und findet eigentlich die Apokalypse ganz charmant.
Also ich muss jetzt mal gleich reingrätschen. Also ich habe von der Serie vorher noch nie was gehört.
Ja.
Deswegen muss ich ja gestehen, finde ich diese Cast mit dir immer ganz interessant. Aber wenn du jetzt so über die Serie erzählst, kommt mir halt sofort Gravity Falls in den Sinn. Ist das eine Serie, die ein bisschen ähnlich ist mit Gravity Falls, weil wenn du jetzt ja sagst, würde ich mir überlegen, da wirklich mal zumindest reinzuschauen.
Ja. vielleicht so ein bisschen. Also es gibt da natürlich keine Rätsel und wie soll ich das sagen? Also bei Gravity Falls gibt's ja dann eher so dieses Gefühl von der Familie und Freunden und dann dieses Mysteriöse. Ne? Mhm. Das ist da zwar auch im Überbau, weil natürlich die Frage aufkommt, warum zum Teufel sind da Zombies und wo kommen die her? Ne? Das wird natürlich in dieser ersten Folge, die geht auch eine ganze Stunde. Also es werden 6 Folgen insgesamt sein, basierend auf diesen Büchern. Ja, ich glaube, es sind 6 Bücher tatsächlich. Also ja. Kann ich mir vorstellen. Und die werden jetzt so peu à peu auf Netflix erscheinen. Es gibt aber noch keinen Release vom zweiten Buch quasi. Das heißt, wir haben jetzt erstmal eine Stunde. Und der Humor ist aber ähnlich. Ne? Also es ist jetzt, es gibt viele so kleine Details, die halt Kinder, glaube ich, dann eher amüsant finden und Erwachsene sich dann denken, geil. Ne? Also das ist tatsächlich ganz gut gemacht. Der Zeichenstil ist auch sehr weich und flüssig und auch insgesamt von der Inszenierung und von der Action her sehr charmant gemacht.
Du hast mir ja ein paar Key Facts aufgeschrieben zur Serie.
Ja.
Und ich nehme mal an, weil du die Serie mit deinem Junior guckst, schaust du die auf Deutsch. Mhm. Aber wenn ich hier lese, dass zu den Sprechern Keith David, Bruce Campbell und Mark Hamill gehören, das klingt fast schon wie so ein B-Movie-Cast. Also meine Neugier wird immer größer, muss ich gestehen.
Genau, ich kann dir quasi nicht sagen, ob die jetzt in der ersten Folge schon Sprechteile hatten, ne? Mhm. So, also weil die Figuren alle irgendwie jetzt noch nicht, also die sind auch nicht hinterlegt bei IMDb oder so, also du kannst es jetzt gerade nicht nachvollziehen. Kann mir aber vorstellen, dass da noch einiges kommt in den weiteren Folgen. Also der erste Teil dreht sich halt einfach darum, diese Welt zu etablieren und wie so ein bisschen wie bei Zombieland so Regeln auch zu beinhalten, ne? Also dann gibt's halt ganz große Monster, da musst du dich eher verstecken, und Jack hat nachher auch so ein Beef mit einem so einem Monster, was ihn dann die ganze Zeit verfolgt, weil er ihn ins Auge gepiekst hat. Ist halt witzig, ne? Ja. Und dann guckt er halt, wo er seinen Süßkram herbekommt, und dann ist die Mall eher was man meidet oder sowas halt. Sowas ist dann eher da. Und er versucht aber, seine Freunde wiederzufinden. Darum dreht sich die ganze erste Folge. Also einmal seinen besten Kumpel, der halt so ein kleines Technikgenie ist und ständig coole Gadgets und Waffen baut. Also auch sehr interessant einfach. Und natürlich sein Love Interest, wo er in seiner Vorstellung quasi der schillernde Prinz ist, der die Mai in Not retten möchte. Mhm. Die wiederum möchte aber gar nicht gerettet werden. Und kommt auch ganz gut alleine zurecht. Allerdings tun die sich dann als Team dann doch irgendwie zusammen und kämpfen halt in diesem Baumhaus dann gegen riesige Monster. Also wie gesagt, also wem das jetzt irgendwie gefällt von der Geschichte her, vom Setting her, sollte da auf jeden Fall mal reingucken. Wie gesagt, eine Stunde tut jetzt auch nicht weh. Und wer danach das Gefühl hat, okay, cool, da habe ich noch mehr Bock drauf, da würde ich gerne noch weiter gucken. Und ich habe ja auch Kinder, die das gucken, neben mir. Der kann sich, glaube ich, da auch noch auf mehr freuen.
Also ich habe jetzt kein Kind neben mir und ich werde mir auch jetzt kein Kind von der Straße holen, deswegen. Aber ich werde zumindest jetzt mal reingucken, glaube ich, in den nächsten Tagen, weil, wie gesagt, großer Fan von Gravity Falls. Die Serie haben wir auch schon ausgiebig besprochen. Und das klingt zumindest so, dass es die Chance gibt, dass mir das auch gefällt. Ich hätte noch eine Frage zu den Sprechern, zu den Originalsprechern. Ich sehe gerade, dass ein gewisser Nick Wolfhard damit spricht. Weißt du zufälligerweise, ob der vielleicht verwandt oder verschwägert ist mit Finn Wolfhard, diesem Stranger Things und S-Darsteller?
Oh, das weiß ich nicht, ne.
Okay. Vielleicht?
Ah, doch, ja, tatsächlich. Ah, ja. Okay. Ich hab's gerade recherchiert.
Ach, danke, Internet.
Genau. Tatsächlich, die sind verwandt, ja, ist der Bruder.
Jetzt hast du ja schon gesagt, wie du die Serie fandest, aber wie fand denn dein Junior die Serie? Das ist ja, glaube ich, viel entscheidender bei solchen Kinderserien.
Mhm. Der war total begeistert. Also der mag ja sowieso Monster und alles, was irgendwie spooky ist. Mhm. Keine Ahnung, warum. Und ich muss gestehen, der hat die Folge jetzt mittlerweile zum dritten Mal gesehen. So, also dem hat das sehr zugesagt, und der freut sich auch immer total, wenn die dann gegen diese Monster kämpfen und in dem Baumhaus nachher das zu so einer Festung ausbauen. Der muss da immer sehr, sehr, also kommt immer gut ins Lachen dann. Ja.
Okay. Ja, ich kann nur Danke sagen. Also ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Also auf die Watchlist kommt das Ding jetzt sicher. Ob es mich jetzt auch so anspricht, werde ich mal sehen. Aber wie gesagt, hast ja gesagt, eine Stunde. Und ich glaube, das wird mich nicht umbringen, wenn ich da mal 10, 15 Minuten reingucke. Und wenn ich halt Glück habe, dann denke ich mir, boah, cool. Vielleicht kein neues Gravity Falls, aber zumindest was Ähnliches. Ich vermisse ein bisschen Gravity Falls, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Genau, du kannst ja beim nächsten Abgebinge, wenn du es bis dahin mal reingeguckt haben solltest, ja kurz berichten.
Vielleicht hier nochmal so als kleine Warnung, das nächste Abgebinge könnte vielleicht ein bisschen dauern, weil eine gewisse Person sich erdreistet, in den Urlaub zu fahren.
Ah, wie kann er nur?
Wie kann er nur? Ja, Skandal. Ja, ja, also vielen Dank. Also ich muss gestehen, ich habe, als ich die Auflistung der heutigen Folge gesehen habe, so ein bisschen mit den Augen gerollt, weil ich dachte, Jack, der Monsterschreck, was ist denn nun noch los? Macht jetzt nur noch Serien, die für seinen Sohn geeignet sind. Weiß ja nicht, welches Zuschauerklientel oder Zuhörerklientel wir haben, aber es klang wirklich interessant, tatsächlich. Und du weißt, ich gebe dir nur ungern recht.
Ja, das stimmt.
Ja, so, von daher vielen Dank. Ja, Jack der Monsterschreck. Das Werde ich mir vormerken. Und solltet ihr auch, liebe Zuhörer. bei Netflix, ne?
Ja, Netflix.
Ihr wisst ja, Netflix. Geil. Ja. Gut. Dann machen wir mal einen fliegenden Wechsel, würde ich sagen, oder?
Ja.
Ja, kommen wir vom Monsterschreck zum Serienkillerschreck. Muss ich gestehen. Ja. Wer unsere Nostalgie-Podcast gehört hat, hat vielleicht mitbekommen, dass ich erwähnt habe, dass ich eine alte Serienliebe noch mal geguckt habe, warum auch immer, nämlich Dexter. Dexter sollte, glaube ich, den meisten Begriff sein. Das ist eine Serie, die von 2006 bis 2013 von Showtime produziert wurde und eine recht lange Zeit auch auf Netflix verfügbar war, mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, mittlerweile gibt's sie, glaube ich, nur bei Sky oder halt zum Kauf bei Amazon oder halt eben auf Blu-ray und DVD. Und Dexter war mein Einstieg in die heutige Serienwelt, weil davor war mir Serien echt egal. Außer halt so als Kind halt mal Fresh Prince von Bel-Air oder Alf. Und Dexter hat mich echt angesprochen. Ich weiß noch, dass ich die ersten paar Staffeln liefen auf RTL 2. Und die ersten drei Staffeln habe ich wirklich auf RTL 2 geguckt. Und weil die Quoten halt scheiße waren, haben sie nach ein paar Folgen halt wirklich ins Nachtprogramm verbannt. Und dann habe ich mir wirklich einen Wecker gestellt, um diese Folgen zu gucken. Und ich habe Dexter immer so als Lieblingsserie angesehen. Und aber bevor ich jetzt weiter erzähle, es gibt vielleicht Leute, die Dexter noch nicht kennen.
Genau, erzähl doch erstmal, worum es geht.
Ja, es geht um Dexter Morgan. Dexter Morgan ist Blutspurenanalyst bei der Polizei von Miami und hat eine Schwester namens Debbie oder Deborah, die auch als Detective in dem Polizeidezernat von Miami arbeitet. Man könnte jetzt sagen, es ist so ein bisschen CSI, allerdings gibt es da eine Kleinigkeit, die Dexter von anderen Ermittlern unterscheidet, nämlich Dexter ist selbst Serienkiller. Dexter wurde von einem Polizisten namens Harry adoptiert. Und der hat halt recht schnell herausgefunden, dass mit Dexter irgendwas nicht stimmt. Und er hat ihm eine Art Kodex eingebläut. Das heißt, Dexter tötet keine, in Anführungszeichen, Unschuldigen, sondern macht halt Jagd auf andere Serienkiller und Verbrecher, die halt dem Gesetz entkommen sind. Das ist Dexter. Und bevor wir weitermachen, würde ich jetzt noch mal sagen, es ist eine gute Serie, guckt euch die gerne an. Wenn ihr sie noch nicht kennt, solltet ihr besser vorspulen, weil ich glaube, wir werden so ein bisschen spoilern.
Ja. Ich habe die Serie übrigens auch gesehen, allerdings nur bis zur vierten Staffel.
Ja.
Weil ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich glaube tatsächlich damals, dass ich dann gelesen hatte, dass die nächsten Staffeln, also ich habe andere Serien da geguckt mittlerweile, und dass die nächsten Staffeln dann irgendwie problematisch wurden. Deswegen habe ich irgendwie nur bis vierte Staffel geguckt und fand es bis dahin aber sehr großartig. Mhm. Und ich kann das nur unterstreichen, was du gerade gesagt hattest, weil das war ja auch die Zeit, wo dieses goldene Zeitalter der Serien so langsam ins Rollen kam. Ne? Ja. Also, und so nach Lost und Dr. House war das so meine dritte große Serie, die ich geguckt habe.
Es war vor allem so das erste Mal, dass ich überrascht war, wie offen Gewalt halt gezeigt wurde.
Ja.
Das ist ja mittlerweile gang und gäbe. Aber ich weiß noch, irgendwann hat dann RTL 2 die Ausstrahlung nicht mehr gezeigt und dann muss man halt warten auf den Blu-ray-Release. Und ich war dann schon sehr, nicht erschrocken, aber verblüfft, als auf dieser DVD-Hülle dann das FSK 18-Logo prangerte. Was die Serie aber durchaus zurecht hat, wie ich finde. Die ist schon teils brutal. Also mittlerweile gibt es Serien, die sind wesentlich brutaler. Aber die Thematik ist ja, ich meine, es geht ja, wenn man so will, auch ein bisschen um Selbstjustiz. Mhm. Und ich überlege immer noch, warum ich jetzt vor zwei, drei Wochen angefangen habe, die Serie noch mal so zu gucken.
Ich weiß nicht, vielleicht würdest du dich ja beruflich neu orientieren.
Ja, wahrscheinlich. Goodbye, Movie Break. Ich werde jetzt Serienkiller. ich muss gestehen, ich hätte es, glaube ich, nicht machen sollen. Die Serienlandschaft hat sich weiterentwickelt und also es ist immer noch eine gute Serie. Das bleibt da, ich bleib dabei. Ich habe auch jetzt nur wieder bis zur vierten Staffel geguckt, also bis zum Ende der vierten Staffel. Ja. Weil ich halt weiß, wie es weitergeht. Es gibt so ein paar Sachen, die mich gestört haben tatsächlich. Ich fand diesen Off-Kommentar von Dexter, also Dexter spricht halt sehr viel im Off zu uns. da gibt's durchaus ein paar interessante Facetten und Faktoren, aber ganz oft habe ich mich dabei erwischt, wo ich dachte, boah, Alter, spart doch nicht, wir wissen es doch, ja? Also, was halt sehr interessant ist, Dexter muss halt so dieses, ja, wie soll ich sagen, eine Rolle spielen die ganze Zeit. Im Prinzip ist Dexter so ein bisschen wie Superman, der halt so tun muss, als wäre er Clark Kent, ja? Und um nicht aufzufallen, braucht man halt eben als normaler, weißer, heterosexueller ja auch eine Freundin. Und er hat sich dann Rita ausgesucht, die eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Warum sucht er sich Rita aus? Weil Rita halt ja eine gebrochene Persönlichkeit ist, ja, mit der er einfach besser zurechtkommt. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, vor allem, weil sich die Beziehung zu Rita ja dann schon noch wandelt. In der vierten Staffel kriegen die beiden auch ein gemeinsames Kind. Und die vierte Staffel ist meines Erachtens auch immer noch großartig. Vor allem der Schluss, der geht einem durch Mark und Bein, weil trotz der Schwächen, die die Serie mittlerweile für mich hat, kann ich nicht anders und muss sagen, irgendwie ist Dexter echt ein sympathischer Geisteskranker, wenn man ehrlich ist. Oder wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie Michael C. Hall diese Rolle auch ausgelegt hat, beziehungsweise auch gefüllt hat. Und ich finde das immer noch ein bisschen schade, weil ich hatte danach immer das Gefühl, dass der so einen Karrieresprung danach macht, ne? Also, dass er danach in ganz, ganz vielen Blockbustern oder Filmen oder auch Charakterdramen oder was weiß ich zu sehen ist. Und das ist leider nicht passiert. Also einer der großartigsten Filme mit ihm ist immer noch Cold in July.
Oh ja,
das
ist eine totale
Empfehlung von mir. Ja. Und ich glaube, deswegen ist Dexter auch so bekannt und berühmt geworden, einfach durch seine Darstellung und vielleicht, weil die Serie auch einfach so mit gewissen Sehgewohnheiten, was du ja auch schon gesagt hattest gerade, einfach gebrochen hat. Ne? Ja. Also das war einfach was Neues, was heute aber gar nicht mehr so funktioniert wie vielleicht damals aus dem Zeitgeist heraus. Ja. Ne? Genau, und ich glaube, deswegen ist auch immer noch die Serie faszinierend, einfach wegen Hall. Der hat das gerockt.
Ja, und jetzt wirst du dich freuen, Thomas. Aber was mich auch gestört hat, ist ein Faktor der Logik.
Ja.
Wer es nicht weiß, Thomas und ich sind, was Logik angeht, sind wir so oft. Also mir ist Logik meistens egal. Thomas würde sterben für Logik, ja. und ich muss gestehen, ich meine, der tötet in jeder Folge mindestens ein Opfer in der Regel. Mhm. Und das sind halt immer irgendwelche Verbrecher, die ganz dringend tatverdächtig sind und gesucht werden. Und ich stelle mir echt die Frage: Dieses Polizeidepartement von Miami, das müssen ja die größten Flachpfeifen sein, ganz ehrlich.
Und vor allen Dingen, was geht in Miami ab? He?
Ja, also ich habe mal so eine Theorie gelesen, dass das Tödlichste, was man machen kann, ist in diese Ortschaft ziehen, wo Jessica Fletcher aus Mord ist ihr Hobby lebt, weil da in jeder Folge ein Mord passiert. Gleich dahinter kommt Miami, ganz ehrlich. Also ich war noch nie in Miami und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Miami ein hartes Pflaster ist. Aber was da bei Dexter abgeht, da gibt es gefühlt alle drei Folgen irgendwie einen neuen Serienkiller. Das hat mich halt damals nicht gestört. Ich glaube, es liegt auch daran, weil ich halt weiß, wie die Handlung weitergeht. Und man dann eben auf so, ich nenne es mal, Details achtet. Und es ist eine gewisse repetitive Ader, die durch die Serie durchzieht. Weil man weiß halt immer, ab Staffel 2 ist es immer so, er lernt irgendeine Person kennen, die er irgendwie interessant findet, wo er glaubt, er kann diese Person ausnutzen, um mit seinem düsteren Begleiter, also er nennt sein böses Ich immer den düsteren Begleiter, zurechtzukommen, um halt eben doch wirklich ein normales Leben zu führen. Und Überraschung, am Ende muss er immer einsehen, nee, es funktioniert nicht. Und dann landet diese Person auf seinem Tisch und dann wird sie umgebracht, weil sie natürlich auch irgendwie ein Vergewaltiger, Massenmörder oder was ich ist. Das ist halt sehr repetitiv, muss ich gestehen. Das hat mir, also das ist echt eine gute Serie. Es hat mir auch Spaß gemacht, jetzt die vier Staffeln nochmal anzugucken. Ich werde nicht weitergucken, weil ich weiß halt, wie es weitergeht. Und ich würde mit dir wirklich gerne mal über die letzte Szene der vierten Staffel reden. Die halte ich nämlich immer noch für ikonisch.
Ja, ganz kurz. Eine andere Frage. Ja. Hat sich das vielleicht auch so ein bisschen geändert? Weil als Dexter lief damals, war das ja noch eine wöchentliche Folge. Mhm. Das heißt, man hat einfach immer eine Woche gewartet, so was Oldschool-mäßiges. und vielleicht hat sich das jetzt auch geändert, dass wenn du jetzt einfach die so on block durchguckst, ne, ob das dann einfach auch straffer wirkt.
Ja, jein. Ich habe die ersten drei Staffeln halt via RTL 2 geguckt und die haben aber irgendwann angefangen, die wirklich nachts in Doppel-, Dreifach- und Vierfach-Folgen zu versenden. Und ab Staffel 4 habe ich sie halt eben auf Blu-ray geguckt und da habe ich sie auch durchgewünscht. Also da habe ich so eine Staffel Dexter in 3-4 Tagen halt wirklich durchgeguckt. Deswegen ein Jein. Also es kann durchaus sein, dass es auch daran liegt, aber ich habe einen Großteil der Serie halt wirklich auch gebinged. Nur damals wusste ich, dass es Binge-Watchen heißt, sondern einfach nur Zeitverschwendung. ja, aber das kann durchaus sein, ja.
Okay. Beim Dexter-Finale der vierten Staffel musst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen, weil als ich die gesehen habe, war es vor 11 Jahren oder so.
Also die vierte Staffel ist sehr interessant. Dexter ist mittlerweile verheiratet, hat einen kleinen Sohn, der sein Leben halt auf Trab bringt, denn du weißt, wie stressig ein kleines Baby sein kann. Und jetzt überleg halt nochmal, dass du nebenbei noch Blutspuren analysieren musst, deine Frau glücklich machen musst, die auch noch zwei andere Kinder hat. Und nebenbei versuchst du noch ein guter Serienkiller zu sein. Das ist einfach schwer unter einen Hut zu bringen. Und Dexter lernt dann einen anderen Serienkiller kennen, den Trinity Killer, gespielt von John Lithgow. Und Dexter nähert sich ihm an, weil er halt rausfinden will, wie macht er das? Der ist halt schon seit Jahrzehnten aktiv als Serienkiller und führt aber ein sehr, sehr harmonisches Familienleben mit Frau und Kindern. Und es kommt halt später heraus, dass es gar nicht so harmonisch ist, dieses Familienleben. Und Dexter halt ganz viele Chancen aber verstreichen lässt, ihn halt umzubringen. Und in der letzten Folge bringt er ihn dann um und er fährt nach Hause zu seiner Frau, die er vorsorglich halt weggeschickt hat. Und als er zu Hause ankommt, hört er den AB ab und seine Frau sagt halt so, ja, Schatz, ich habe meinen Pass vergessen, ich fahre nochmal nach Hause zurück, um ihn zu holen. Und dann hört man halt Babygeschrei und dann sieht man halt, dass seine Frau tot in einer blutbefüllten Badewanne liegt und das Baby sitzt daneben im Blut der Mutter. Und Dexter ist halt, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ist halt ähnlich geboren. Der war halt als Kind auch Zeuge, wie irgendwelche Gangster seine Mutter mit der Kettensäge zerteilt haben. Und ich glaube, die letzten Worte, die er halt spricht im Off, als er seinen Sohn aufhebt, aus dem Blut ist, sagt er halt, Vater und Sohn, beide geboren im Blut. Das ist halt eine starke Szene. Ich kann verstehen, dass sie da weitergemacht haben. Zum einen, weil die damals halt Traumquoten hatte, die Serie. Es wäre aber eigentlich schon der ideale Abschluss gewesen, finde ich. Und was sie halt danach gemacht haben, ich finde, Staffel 5 geht noch. 6 ist so, und 7 und 8 ist wirklich eine Vollkatastrophe. Man hört hier immer Leute, die sagen, boah, das hier Game of Thrones, das Ende war scheiße. Glaubt mir, das Ende von Dexter ist viel, viel schlechter. Das Ende von Dexter ist eine Katastrophe. Nur als Beispiel, aus dem Nichts innerhalb der letzten zwei Folgen fällt seine Schwester, weil sie ein Aneurysma hat, ins Koma. Ja, also das ist, und die letzte Szene der Serie ist halt, dass, also man glaubt, Dexter ist halt tot. Ja, er wurde halt eben endlich erkannt. Also seine Kollegen haben endlich mal eins und eins zusammengezählt. Die sind gekommen, hey, unser Kollege ist ein Serienkiller. Und dann flieht er halt mit seinem Boot in einen Sturm. Und man denkt halt, okay, er ist ertrunken. Und die letzte Szene ist, dass man Jahre später in Oregon halt einen bärtigen Holzfäller sieht. Und siehe da, es ist Dexter. Und das ist so absolut antiklimatisch. Das war furchtbar. Also ich finde wirklich, das Serienende von Dexter ist eine Schande.
Es hat die Serie auch irgendwie nicht verdient. Ich habe gerade mal geguckt, wie die Wertung auf IMDb ist von der letzten Folge. Und zwar 4,6. Also das hat tatsächlich Game of Thrones Niveau.
Ja, ja. Also wirklich, das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen. Wie gesagt, ich kann verstehen, dass sie nach Staffel 4 weitergemacht haben, weil viele halt noch eine Antwort wollen. Was macht er denn jetzt und so?
Ja, ja, klar.
Aber das wird dann so... Nee.
Aber für Showtime war das, glaube ich, trotzdem ein Riesenerfolg.
Ja.
Einfach auch, um den Sender irgendwie nach vorne zu pushen. Und die Serie liegt immer noch auf vielen, vielen Toplisten ganz, ganz, ganz weit oben. Und auch bei IMDb zum Beispiel ist auf Platz 120 der beliebtesten Serien aller Zeiten.
Wie gesagt, ich meine, die Frau, die einen entjungfert, vergisst man halt nicht. Und das ist halt in meinem Fall halt Dexter gewesen. Ne? Also, ist es eine gute Serie. Ich finde auch den Vorspann großartig. Es ist zwar seltsam, weil sie sich jedes Mal rasiert und dann trotzdem 3 Tage Bart hat, ja.
aber für das mich. Das geht ja auch ständig so.
Ja. Aber für mich ist wirklich dieser Vorspann von Dexter mit einer der coolsten, neben dem vom Shameless, übrigens auch eine Shutter-Produktion. Ich weiß doch damals, wenn dann so eine Blu-ray vom Dexter kam mit den neuen Staffeln, habe ich dann immer wirklich das erste Mal mich dann wirklich darauf gefreut, diesen Abspann komplett zu gucken, um ihn dann bei der zweiten und dritten Folge wieder vorzuspulen, ist klar. Ne? Aber ich mag den wirklich sehr. Könnt ihr euch gerne bei YouTube angucken oder vielleicht, wenn ich mich daran erinnere, werde ich den dann irgendwie via YouTube-Video noch unter diesem Podcast einfügen, mal gucken. Ne?
Ja.
Gut. Ich würde sagen, ich habe echt zu viel über diese alte Serie geredet. Aber wie gesagt, guckt euch sie gerne an, wenn ihr sie noch nicht kennt. Und alle, die sie kennen, werden wahrscheinlich oder hoffentlich mehr recht geben.
Genau, und ich meine, du hast jetzt eine Empfehlung auch rausgegeben. Das heißt, wenn jemand sagt, oh, 8 Staffeln, das ist ja ein bisschen zu viel, dann guckt euch tatsächlich die ersten 4 Staffeln an, macht da den Cut und dann seid ihr mit Dexter glücklich.
Ja, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir von einer alten Serie zu einer Serie, die aktueller ist.
Ja, genau. Ich habe so ein bisschen mal in meiner Kiste gekramt, was ich denn eigentlich so an Serien so nebenbei gucke tatsächlich. Also es gibt so ein paar Serien, die ich dann mal nutze, um, wenn ich was anderes mache, einfach so nebenbei laufen zu haben. Und eine von diesen Serien ist Designated Survivor. Auch wieder Netflix. Die läuft mittlerweile in der 3. Staffel und wurde eigentlich nach der 2. Staffel bereits abgesetzt. Also sie war nicht ursprünglich bei Netflix, sondern ich weiß gar nicht, wo sie ursprünglich gelaufen ist. Kann ich gerade gar nicht sagen. Wurde dann von Netflix aufgekauft und nochmal eine 3. Staffel hinten dran gehängt. Und dann aber trotzdem wieder beendet. Ne? Also ihr habt jetzt quasi 3 Staffeln, 53 Folgen Designated Survivor. Die Serie stammt von David Guggenheim. Und den kennt man so als Autor von Stolen oder Safe House. Und der hat sich gedacht so, okay, ich misch einfach mal so eine Polizserie mit so ein bisschen Action, Drama und einem coolen Präsidenten. Und das ist daraus geworden, weil der Auftakt der 1. Staffel, der 1. Folge ist halt folgender. Und zwar, dass Tom Kirkman, eigentlich ein Mitglied der Administration, also der Regierung quasi, ein Minister für Wohnungsbau, also wirklich was, wo du denkst, so, ah ja, okay, sowas gibt es, gekündigt werden sollte oder wurde schon. Allerdings ist das noch nicht final passiert, sondern es gab erstmal noch die Lage der Nation, also die Rede quasi des Präsidenten, die war wichtiger und der ist mit seinem ganzen Stab und allen drum und dran ins Kapitol gefahren und hält dort die Rede und Tom Kirkman wird dann zurückgehalten im Weißen Haus und ist der Designated Survivor. Das gibt es tatsächlich und zwar soll das gewährleisten, dass jemand in der Regierung am Leben bleibt, falls es einen fürchterlichen Terroranschlag zum Beispiel gibt, ne? Oder einen an Krieg oder sowas. Und das passiert tatsächlich, weil das Kapitol wird dann in die Luft gejagt, alle sterben, Präsident, Stab, Weiße Haus, Crewmitglieder, alle weg. Und Tom Kirkman, der unwichtigste Minister in dieser ganzen Administration, den keiner haben will, der den Job auch nicht haben will, ne, wird halt Präsident der Vereinigten Staaten. Das ist so die Ausgangslage. Die fand ich immer schon sehr faszinierend und was noch sehr faszinierend an dieser 1. Staffel vor allen Dingen war, ist, dass die Figur des Tom Kirkman sehr ambivalent war. Mhm. Und zwar war das ein Präsident, der aufrecht, ehrlich und nah am Volk ist.
Okay. Ich stelle mir gerade die Frage, wer der Designated Survivor für Donald Trump ist. Kim Kardashian?
Ich weiß es nicht.
Aber okay, gut, Entschuldigung. ich muss gestehen, ich habe von der Serie gehört, ich habe keine einzige Folge gesehen und ich glaube, bei der Serie wirst du mir auch es nicht schaffen, sie schmackhaft zu machen. Aber das gilt ja so als die große oder galt als die große neue Kiefer Sutherland-Serie, der diesen Tom Kirkman wahrscheinlich dann spielt.
Ja.
Und sie wurde, fand ich, immer so vermarktet als Nachfolger von 24. Aber genau. Das klingt jetzt nicht so sehr nach 24.
Nein, also da wurde sie tatsächlich für platziert im Marketing. Mhm. Ich würde aber eher behaupten, das ist eine Serie, als wenn 24 mit House of Cards ein Kind gezeugt hätte, welches jedoch trotz Rabeneltern irgendwie zum Musterschüler wurde. Ne? Also dieser Präsident ist halt nicht so typisch Intrigen und ich muss mich da durchsetzen und ich muss meine politischen Interessen, Macht und sowas alles, sondern er denkt sich immer, nein, das mache ich nicht. Ich bin der Präsident und ich bin ehrlich und ich gucke da, wie ich beide Seiten zu einem richtig guten Kompromiss kriege. Und das ist halt sehr faszinierend. Er gehört auch keiner Partei an. Das heißt, er ist parteilos. Und das wird natürlich ganz, ganz oft thematisiert. Das ist so der eine Aspekt in dieser Serie. Und der andere Aspekt ist dann vor allen Dingen in der ersten Staffel repräsentiert von Maggie Q. Den ja bestimmt auch, also die kennen wahrscheinlich einige, auch so aus Actionfilmen. Mhm. Und die spielte halt so eine FBI-Agentin, die halt diesen Anschlag untersuchte. Und das ist so dieser kleine 24-Aspekt, der so nebenbei läuft, ne? Wo dann Spionage mit reinkommt, Schießereien, Entführungen, Geheimniskrämerei und sowas alles. Und das passierte halt auch. Aber das ist so die erste Staffel. Ich habe jetzt die zweite Staffel damals abgebrochen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum guckst du jetzt weiter? Weil sie um eine dritte Staffel verlängert wurde. Also ihr merkt schon, das ist so ein Guilty Pleasure von mir. Und die zweite Staffel hat sich dann sehr, sehr geändert gegenüber der ersten Staffel, nachdem dieser Geheimnisplot abgeschlossen war. Und jetzt kommst du. Was sie gemacht haben, ist das Politdrama der Woche.
Okay.
So, das heißt, sie haben sich quasi jede Folge irgendwie eine Katastrophe rausgesucht oder ein XY-Staat, der komischerweise immer so ähnlich hieß wie Nordkorea, wo halt irgendwas passiert ist, irgendwie eine Katastrophe war, irgendwie eine politische Intrige hinter seinem Rücken gemacht worden ist, und das musste er in dieser Folge lösen. Und das hat er natürlich immer geschafft. Und immer mit dem bestmöglichen Ergebnis.
Ja, wir wissen ja, in der Politik, da muss man sich einfach nur einmal hinsetzen für 30 Minuten, ein bisschen rumdiskutieren und dann läuft die Sache, ne?
Genau. Also das ist wirklich trashig geworden, also wirklich so eine Form von Polit-Trash. Aber dadurch, dass dann Kirkman immer noch so eine schillernde Figur war und so ein Anti-Trump, nenne ich es jetzt mal, ja, ne? Also wirklich das komplette Gegenteil, fand ich das trotzdem sehr faszinierend. Und ich habe jetzt Staffel 3 angefangen und da hat sich das ganze Konzept jetzt nochmals geändert.
Kurze Zwischenfrage. Ja. Du hast jetzt diese Maggie Q erwähnt. Spielt die dann in den nächsten Staffeln auch mit oder ist sie nur in der ersten Staffel da? Weil du ja gesagt hast, dass dieses Geheimniskrämerei dann in Staffel 1 abgehakt wird.
Genau, in der zweiten Staffel kriegt sie eher andere Aufgaben und wird dann so in so Spionage verwickelt. Also da gibt es dann auch so ein Terroranschlag über eine Hackergruppe und das muss sie dann alles so rausfinden. Also es gibt für sie immer was zu tun. Außer in der dritten Staffel, und jetzt wird's kurios, sie haben dann irgendwann gecheckt, dass sie das nicht mehr miteinander verbinden können, hier Präsident und hier FBI-Agentin, ne? Mhm. Und was haben sie gemacht? Sie haben Maggie Q gekündigt, also nicht der Schauspielerin, sondern der Figur. Und die arbeitet jetzt beim CIA und läuft einfach komplett abseits der normalen Handlung.
Okay, also es klingt so für mich nach dem Motto, hey, sie haben uns verlängert, warum auch immer, was machen wir jetzt? Ach, machen wir halt irgendwas.
Ja, genau. Und so wirkt es gerade. Also wie gesagt, ich habe die Staffel 3 jetzt noch nicht beendet. Und Tom Kirkman stellt sich halt zur Wiederwahl. Und es geht jetzt die ganze Zeit nur noch um so Wahlen und wie kriege ich Geld und wie machen wir Marketing und Kampagne. Das ist übrigens ein sehr interessanter Aspekt, weil Tom Kirkman versucht, sehr nah am Volk zu sein, auch in seinem Wahlkampf. Und zum Beispiel YouTube-Videos und Social Media für sich entdeckt. Und ständig über die etablierten Parteien hatet, weil die ja so kacke sind und nur so machtpolitische Intrigen fahren und nicht wirkliche Politik betreiben. Das ist sehr, sehr interessant.
Also ist Thomas Kirkman sowas wie der Flipper am Tor des Weißen Hauses?
Ja, genau.
Okay. Also ich muss gestehen, dass diese Beschreibung hier mit House of Cards und 24, das klingt halt so wie, ja, Schokolade und Senf.
Ja, genau.
Also ich muss auch gestehen, ich fand House of Cards war nie meins und 24 habe ich auch gerne geguckt, bis ich dann irgendwann genug hatte, weil es dann auch immer gefühlt immer dasselbe war. Und ich bin auch nicht so der größte Kiefer Sutherland-Fan, wenn ich ehrlich bin. Was mit einer der Gründe ist, warum ich halt Designated 2 halt nicht geguckt habe. Und ich bin ehrlich, das spricht mich auch gerade wirklich null an.
Genau, also ich glaube, du hast auch nichts verpasst. Die Serie ist hier so negativ. Also die Serie ist halt wirklich für Menschen geeignet wie ich, die Kiefer Sutherland sehr mögen.
Ja.
So, also die gerne ihn einfach auf der Leinwand sehen oder in der Serie sehen. Und die so vielleicht so ein bisschen Interesse an amerikanischer Politik haben. Nur aus einer völlig anderen, verqueren Perspektive heraus um das so metaebenenmäßig zu analysieren. Dafür ist sie sehr gut geeignet.
Ja. Aber ganz ehrlich, da kann man sich den Teil davon noch sparen, wenn man amerikanische Politik aus einer verquerten Perspektive haben will. Es gibt den Twitter-Kanal von Donald Trump.
Ja, auf jeden Fall. Und der Rest ist halt wirklich so guilty pleasure Trash. Ne? Also das, wie gesagt, das ist eine Serie, die ich halt so nebenbei laufen habe, die ich, ich muss es gestehen, auch zwischendurch mal auf dem Handy einfach gucke. Ja, ja. Also nichts, was man jetzt irgendwie abends anmacht, wenn man das Gefühl hat, boah, jetzt gucke ich da aber rein, weil das total spannend ist, sondern eher, was so nebenbei läuft.
Geht die jetzt eigentlich weiter oder ist die dritte Staffel die letzte?
Das ist die letzte jetzt.
Okay. Also hat sich dann Netflix nicht mehr erbarmen können?
Nein. Die haben auch festgestellt, dass das Ganze irgendwie nicht mehr so geil ist.
Okay. Aber es ist ja schon interessant, weil ich glaube, dass die dann am Anfang halt schon ein richtiges festes Konzept haben, was ja an sich ist die Geschichte ja gar nicht mal unspannend, ne, mit diesem Designated Survivor.
Genau.
Und was du halt so erzählt hast, merkt man halt schon so, okay, irgendwie, es hat halt gereicht so für eine Staffel und danach war man ein bisschen überfordert, dass sie eine zweite wollte.
Richtig, genau. Und jetzt, also sie haben halt jede Staffel immer wieder dieses Konzept jetzt geändert. Ne? Und jetzt in der dritten Staffel sind sie auch auf eine sehr persönliche Ebene bei den Figuren gegangen, die völlig irritierend wirkt, weil sie das vorher nie gemacht haben.
Hm. Vielleicht wäre die vierte dann Staffel dann so Designated Survivor in Space.
So ungefähr, ja.
Ja, okay. Also ich wusste halt, dass diese Serie existiert. Ich wusste auch grob, worum es geht, aber ich wusste nicht, dass das wirklich so einen Wandel durchgemacht hat zwischen den Staffeln. Ich dachte wirklich, es geht halt die ganze Zeit halt darum, wie halt dieser Tom Kirkman halt eben versucht, irgendwie das Weiße Haus wieder irgendwie einigermaßen auf Vordermann zu bringen. Aber anscheinend schafft er das in der ersten Staffel ja schon.
Richtig, genau. Und danach geht's halt immer nur noch ums politische Überleben.
Ja, wie gesagt, super leid. Wie gesagt, kein Go für mich. Aber du hast ja schon Jack und den Monster Schreck mir schmackhaft machen können. Man kann nicht alles haben in einer Ausgabe.
Ja, genau. Alles geht nicht, ja.
Wollen wir vielleicht mal jetzt über die letzte Serie reden, die wir beide geguckt haben und wo ich gespannt bin, ob unsere Meinungen da auseinandergehen oder nicht?
Ja, sehr, sehr gerne.
Wunderbar.
Möchtest du starten?
Ja, Thomas und ich reden über Brooklyn Nine-Nine. Da ist jetzt vor kurzem, zur Information, wir nehmen den Podcast am 9. Oktober auf, letzte Woche Freitag die fünfte Staffel bei Netflix erschienen. Das ist die letzte Staffel, die bei Fox lief. Fox hat die Serie nicht verlängert, aber Rettung naht, und zwar entworfen von NBC. Da läuft in den USA gerade die sechste Staffel. Und gute Nachrichten, die Quoten sind gut. Das heißt, es wird auch eine siebte Staffel geben. Brooklyn Nine-Nine, ja, worum geht's eigentlich? Im Prinzip ist es eine relativ simple Cop-Serie. Es gibt jede Ausgabe so den Fall der Woche. Es gibt allerdings eine Besonderheit. Es ist nämlich eine komische Cop-Serie.
Mhm.
Die halt vom 99. Revier in Brooklyn erzählt. Besetzt unter anderem mit Andy Samberg, die kennt man aus Saturday Night Live, oder Popstar, Terry Crews, Expendables und alle hassen Chris. Und Andrew Brower, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, den kannte ich vorher aus Stadt der Engel. Und ich finde, der hat auch ein relativ markantes Gesicht. Also den könntet ihr bestimmt auch irgendwo erkennen. Zur Not einfach mal googeln. Jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt, muss ich gestehen. Weil ich irgendwie jetzt schon überlege, zu erklären, warum ich die Serie so großartig finde.
Ich kann ja noch mal ganz kurz mit eingerätschen.
Ja, tu das.
Genau, also der Start der Serie ist halt folgender, dass das 99, also quasi Brooklyn 99, dieses Police Department halt einen neuen Captain bekommt, weil der alte in Rente gegangen ist und mittlerweile tot ist. Das fand ich sehr irritierend in der Staffel. Und das ist halt Captain Ray Holt. Und der hat einen
Raymond.
Raymond.
Also wenn du ihn Ray nennen würdest, würde er dich sehr böse angucken.
Ja. Der hat einen sehr, sehr speziellen Führungsstil. Sehr trocken, sehr effektiv und sehr nüchtern.
Ja.
Genau, und alle müssen damit erstmal zurechtkommen quasi. Also vor allen Dingen Jack Peralta, der eher so der leichtfüßigste Cop aus New York ist, denke ich mal. Ja. Und sehr verplant ist und eigentlich eher immer nur Polizeiarbeit macht, weil er dann der der Coole sein kann, der coole Held. Und genau, und alle anderen Figuren formieren sich und positionieren sich um da rum und dieses Team ist einfach so absurd witzig und daraus ergibt sich dann die ganze Staffel und die ganze Serie.
Ja, also wir können, werden gleich über die fünfte Staffel reden, aber was man halt im Vorfeld sagen kann, das Grandiose an der Serie sind nicht unbedingt die Gags, die teilweise wirklich toll sind, sondern wirklich die Figuren. Ja. Das kann man daran erkennen, du kannst jede einzelne Figur mit jeder anderen Figur zusammentun und du hast einen Garant dafür für ein Gag-Feuerwerk. Jede Figur hat mit jeder anderen Figur einfach eine wunderbare Chemie. Und das ist eher selten tatsächlich, finde ich, bei Comedy-Serien.
Genau, und du weißt auf jeden Fall auch, dass jede Figur eine starke Persönlichkeit hat.
Ja.
Und die sich auch weiterentwickelt, was eher so bei Comedy-Serien ja nicht so die Norm ist eigentlich.
Das stimmt. Also, ich glaube, in der allerersten Folge der ersten Staffel geht es halt auch darum, zum Beispiel, dass Jack Peralta sich weigert, eine Krawatte zu tragen, bis er dann halt irgendwie lernt, warum das wichtig ist, und seitdem trägt er halt immer eine Krawatte. Also, ist jetzt eine Kleinigkeit, aber wenn wir überlegen, wie viele Sitcoms es gibt, wobei ich jetzt Brooklyn Nine-Nine nicht als Sitcom bezeichnen würde, also zum Beispiel, es gibt keinen typischen Love-Track, und das ist auch keine Serie, die vor Studiopublikum aufgezeichnet wird, das kommt selten vor tatsächlich, dass es so rigoros weiterverfolgt wird. Was aber leider auch dazu führt, dass es ein paar Staffeln gibt, wie auch Staffel 5, die mit echt miesen Cliffhangern aufhören.
Ja, das können wir schon mal verraten.
Ja. Ja. Hast du eine Lieblingsfigur?
Ich glaube tatsächlich Jack, weil ich identifiziere mich total mit dem, muss ich gestehen. Ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube, ich würde auch gerne so auf Arbeit agieren. Ich hätte da echt Spaß dran.
Ja, ja. Ich habe über diese Frage auch schon nachgedacht und ich kann dir keine klare Antwort sagen, finde ich. Also es gibt diese Sekretärin, diese Gina.
Gina, ja.
Die ist von allen eher die mich am meisten nervt, aber auch die hat ihre starken Momente. Terry Crews als Terry Jeffords ist großartig. Ich meine, Terry Crews hat, wie sagt man so schön im Englischen, hat funny bones. Ja, der kann, also der kann alleine mit einem Blick dich zum Weinen vor Lachen bringen. Aber wenn ich mich jetzt wirklich, wenn du jetzt die Pistole auf die Brust setzt, würde ich wirklich sagen Raymond Holt.
Okay.
Es ist großartig, was der mit seiner Art erreichen kann. Da gibt's so grandiose Gags. Also ganz klassisch fängt jede Folge auch immer mit so einem Einstiegsgag an. Und da sind wirklich grandiose Sachen dabei, wo ich auch Chapeau sage zu den Autoren, dass die nach 5 Staffeln auch immer noch tolle Sachen finden.
Mhm.
Wirklich.
Genau.
Was man vielleicht aber sagen muss, ist, wenn man den komischen Anteil weglässt, fällt schon auf, dass die eigentlichen Kriminalhandlungen halt ziemlich, naja, das ist halt Dienstagvorschrift, würde ich sagen.
Genau, da liegt halt null Fokus drauf, ne? Also man darf da halt irgendwie keine Crime-Serie erwarten, wo dann wirkliche echte Polizeiarbeit passiert, sondern eher die Polizeiarbeit ist halt so zweitrangig und wird dem Humor und den Charakteren untergeordnet, was ich aber eigentlich nicht schlecht finde.
Nee. Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt die 5. Staffel, das war immer so meine Abendunterhaltung. Ich habe mir dann einen Laptop ans Bett geholt und habe dann immer kurz zum Einschlafen so 3-4 Folgen geguckt, weil eine Folge geht halt 20 Minuten.
Genau.
Das ist wunderbares Unterhaltungsprogramm für den Abend. Und es ist auch eine Serie, wo ich gerne auch alte Folgen ab und zu nochmal gucke, einfach weil die Figuren so stark sind.
Ja, und das ist bei mir auch eine Serie, wo ich laut lachen muss beim Fernsehgucken.
Ja.
Ja. Und zwar öfter.
Ja, also einer meiner Lieblingsgags, das ist so ein Cutaway-Gag, ja, wo halt jemand was erzählt und dann wird halt zu dieser Situation zurückgeschnitten. Mhm. Und dann wird halt Jack Peralta gesagt, dass er jetzt beim Verhör, als er das Geständnis rausbekommen hat, dass er da ein bisschen überreagiert hat. Und dann siehst du halt, wie er mit einer Gitarre vor diesem Verdächtigen sitzt und dann spielt I've Got You, Babe.
Ja. Großartig. Also die haben da wirklich tolle Gags und einen tollen Humor und auch gut geschriebene Dialoge einfach. Ne? Also ich glaube, sie wirken manchmal im Original besser, aber auch die deutsche Synchro trifft da oftmals den Nagel auf den Kopf.
Also was auch schön ist, es gibt so 2 Nebenfiguren, sage ich mal. Hitchcock und Scully.
Oh, die sind großartig.
Die sind ja wirklich die inkompetentesten Cops, die man sich vorstellen kann. Absolut Dödel. Ja. Aber sie gehören schon dazu. Und es gibt halt eine Situation, ich glaube, es ist nicht in der fünften Staffel, es ist irgendwie früher. Da erzählt halt Scully davon, dass er irgendwie mit Bessie letztens spazieren war. Und dann wetten die Kollegen halt, ist Bessie seine Frau oder Hund?
Das ist in Staffel 4, glaube ich, ja.
Ja, und Hitchcock jetzt gibt dann immer mehr Infos preis, aber sie kommen nicht drauf. Das ist auch großartig. Ja. Ja. Wollen wir mal ein bisschen jetzt auf Staffel 5 eingehen?
Genau, also erstmal die Empfehlung, wenn euch das zusagt, schaltet auf jeden Fall rein, guckt einfach mal die erste Staffel durch oder die ersten Folgen, das ist schnell gemacht. Mhm. Und ansonsten reden wir jetzt über Staffel 5, das heißt, es könnte sein, dass ihr jetzt ein paar Sachen erfahrt, die ihr vielleicht noch nicht erfahren möchtet. So, genau.
Ja. Wobei man sagen muss, ich glaube, bei Brooklyn Nine-Nine ist es nicht so schlimm, wenn man gespoilert wird.
Nein,
auf jeden Fall. Es lebt halt wirklich von den Figuren. Und da kann ich auch sagen, ich finde die allererste Folge der ersten Staffel auch jetzt nicht so tolle. Aber das dauert nicht lange und man hat sich an die, sag ich mal, Figuren gewöhnt und schließt sie ins Herz und dann nimmt die Serie echt Fahrt auf. Dann ist es wirklich so, dass, zumindest ging es mir so, als ich jetzt Staffel 5 zu Ende war, war ich wieder so ein bisschen traurig, so war ich auch schade, weil ich einfach so in diesem Flow drin war, ich wollte halt weitergucken.
Ja, genau, so ging mir das auch. Und ich muss auch gestehen, die fünfte Staffel hat wirklich wieder eine sehr, sehr hohe Qualität. Muss aber auch gestehen, dass ich die erste Hälfte oder etwas mehr als die erste Hälfte besser fand als die letzten Folgen, wo es dann so auf das Finale zugeht. Das funktioniert zwar trotzdem sehr, sehr gut und ich hatte auch wirklich wieder viele Momente, wo ich gelacht habe, aber die Serie funktioniert besser, wenn es nicht so einen krassen roten Faden gibt, finde ich.
Ja, also es gibt ja diese Hochzeit, es steht ja an, zwischen Jake und Amy. Gebe ich dir recht? Es gab diese Folge Safe House, wo Peralta auf den Ehemann von Raymond Holt aufpassen muss, wo es übrigens einen wunderbaren Running Gag über Nicolas Cage gibt.
Großartig.
Das war für mich so mit einer der besten Folgen und dann ging es so bergab, aber ich meine bergab jetzt nicht negativ, also da waren immer noch tolle Folgen dabei und ich kann mich an keine Folge erinnern, wo ich da saß und dachte so, ach, das war nix. Also da war immer irgendwas dabei, was mich bei der Stange gehalten hat, aber ich gebe dir recht, beim Finale ist so nicht die Luft raus, aber da hat sich der Fokus zu sehr halt eben auf die Beziehung Jake und Amy gerichtet, dass so ein paar Figuren einfach zu sehr außen vor bleiben.
Genau. Also meine Highlight-Folge war übrigens 99 Roadtrip. Also quasi 99 und da geht's halt um so einen Roadtrip, wo die halt so schnell wie möglich eigentlich zurück müssen, weil Raymond halt ein Vorstellungsgespräch hat, wo er eigentlich nicht hin möchte. Und die Folge ist so Bombe, weil halt ständig immer irgendwie was passiert und die sind halt mal raus aus diesem Setting von New York. Und das funktioniert prächtig und vor allen Dingen kriegt Charles Boyle, also Charles einfach, wirklich tolle Szenen und ich bin auch immer noch der Meinung, dass er in der fünften Staffel so die geilsten Momente hat, muss ich gestehen. Gerade mit seinem Foodtruck, wo er da vollkommen ausrastet, wo er da sein Essen verkauft. Also großartig, ja.
Zur Erklärung, Charles Boyle ist ein Kollege von Jack Peralta und sein selbst erklärter bester Freund.
Ja.
Was er auch immer sehr deutlich macht. und ist wirklich großartig, der Kerl. Der ist so, also der ist ein Food-Connoisseur, also der kennt sich mit gutem Essen sehr aus, ja, und lässt es auch immer gerne raushängen. Ist aber auch immer so ein bisschen, ja, nicht vertrottelt, aber ja, doch schon.
Doch, auf jeden Fall vertrottelt.
aber jetzt nicht so wie Hitchcock und Scully. Also Hitchcock und Scully sind halt wirklich voll Deppen.
Ja.
Wie hieß er noch? Verdammt. Ich und Namen.
Du meinst ja jetzt Charles oder was?
Ja, genau, danke, Charles. Der Charles ist liebenswert naiv, würde ich eher sagen. Der ist eher so der Naivling.
Ja.
Ne? Und wie ich schon sagte, du kannst jede Figur mit jeder anderen da zusammenhauen und du hast ein Gagfeuerwerk. Das ist großartig. Und was auch schön ist, oder ist die Figur der Rosa Diaz, gespielt von Stephanie Beatrice, die kennt man vielleicht aus Modern Family, da spielt sie eine Verwandte von dieser Gloria.
Ja.
Das ist ganz interessant in der fünften Staffel, weil sie da endlich, also ist endlich, aber sie wird halt dann, sie hat ihr Coming Out in der Serie. Und ich glaube, dass die Darstellerin, glaube ich, auch selber lesbisch oder zumindest bisexuell ist. Und ich fand, das war nett erzählt. Ganz ehrlich, ich hatte nicht das Gefühl, dass es die Figur jetzt weiterbringt. Aber wir hatten dafür zumindest eine hübsche Szene, wo wir ihren Vater kennenlernen, der gespielt wurde von Danny Trejo. Also das hat ja dann auch was für sich.
Genau, also das war wirklich ein Highlight, ne? Also als ich den gesehen habe, dachte ich mir, cool. Bezüglich der Figur fand ich das auch eher so, als wenn sie die Serie so ein bisschen diverser machen wollten. Das ist vollkommen in Ordnung, aber ich fand das jetzt doch an manchen Stellen so ein bisschen so plötzlich aufgesetzt. Ne? Ja. Und dann war das ja auch immer wieder und immer wieder und immer wieder Thema. Ne? Und ja, also es wirkte jetzt nicht so gewachsen in der Figur.
Wobei man sagen muss, dass das Thema, also so Diversität, da schon oft eine Rolle spielt in der Serie. Es gab eine Folge zum Beispiel, wo Terry Crews Figur halt rassistisch angegangen wurde. Und das wurde dann auch relativ ernst behandelt. Was ganz interessant war, weil Terry Crews ja, glaube ich, vor irgendeinem Senatsausschuss mal so auch mal gesagt hat, was er so alles durchmachen musste als Afroamerikaner. Das war eine sehr interessante Folge. Problem bei Rosa Diaz ist irgendwie, es bringt die Figur jetzt nicht weiter.
Ja, genau.
Ne, sie, also Rosa Diaz ist halt wirklich, sie ist sehr kühl, eiskalt. Es gibt so den Running Gag, dass man nie so wirklich weiß, was sie in ihrer Vergangenheit gemacht hat. Und Rosa Diaz, die könnte auch eine Profikillerin sein, so von ihrem Gehabe, ganz ehrlich.
Auf jeden Fall. Ne? Ja. Wenn ich noch großartig finde in der Staffel auch wieder, ist Pimento, ihren Ex-Freund.
Ja.
Weil der einfach so vollkommen crazy ist und so over the top. Also jedes Mal, wenn ich den sehe, denke ich mir, geil, jetzt wird's lustig. Und das ist tatsächlich auch immer.
Ja, das stimmt. Was sagst du denn, dass Gina zurückgekommen ist? Wir haben die gerade eben schon erwähnt, das ist die Sekretärin, gespielt von Chelsea Peretta, die, glaube ich, am Anfang der fünften Staffel wirklich auch schwanger war und ein Kind bekommen hat. Übrigens die Ehefrau von Jordan Peele. Und in der sechsten Staffel, glaube ich, sagt sie dann auch endgültig Bye-bye. Ich muss gestehen, ich habe sie jetzt nicht so vermisst.
Das ging mir anders tatsächlich. Okay. Also ich war ja immer im Vorspann zu sehen, ne, und war dann in den ersten Folgen nicht dabei. Und ich dachte mir immer, okay, wenn sie die jetzt immer da haben, aber irgendwas fehlt. Also es hat trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Also es war jetzt nicht nötig, dass sie da ist. Und sie hat ja danach auch immer nur so kleine Auftritte, wo sie so ein bisschen was unterstützt. Aber dadurch, dass sie halt diese unverkennliche Art hat von wegen, ach, mir ist alles egal und ich kann auch alles und ich mache euch fertig, wenn ich will, funktioniert das immer ganz gut. Mhm. So, aber ich glaube, wenn sie jetzt so nach und nach aus der Serie verschwindet, ist es jetzt auch nicht dramatisch.
Nee, also sie wird ja wahrscheinlich in der sechsten, siebten Staffel dann mal hier und da ein paar Gastauftritte haben und ich glaube, das ist schon okay. Aber ich glaube, es würde mir mehr wehtun, wenn jetzt ein Charles, ein Rosa oder halt eben eine Amy dann weggehen würden.
Ja, auf jeden Fall.
Das finde ich schon. Also ich finde, Ginas Weggang in der sechsten Staffel ist verschmerzbar. Auch wenn ich natürlich jetzt noch nicht weiß, wie es vonstatten geht, denn wie gesagt, sie läuft, glaube ich, gerade noch die Staffel in den USA. Nichtsdestotrotz habe ich schon mal reingeguckt, weil Staffel 5 mit so einem Cliffhanger endet, der echt fies ist.
Hast du dir gleich geguckt, wie es weitergeht dann?
Ja. Aber nur die ersten 10 Minuten, damit ich weiß, wie es weitergeht. Ja. Ich kann dir gerne gleich verraten, wie es weitergeht.
Nein, ich will das gar nicht wissen. Ich will das dann sehen, wenn es soweit ist.
Ja, okay.
Eines der Highlights von den jeweiligen Staffeln ist übrigens immer eine Halloween-Folge.
Das hat ja aber bei so Comedy-Serien Tradition. Ne? Das hast du auch bei Brooklyn Nine-Nine. Da gibt es halt jedes Jahr halt immer die Halloween-Folge, die Weihnachtsfolge und natürlich auch die Thanksgiving-Folge.
Ja.
In Halloween ist halt, gibt's so eine Art Wettkampf, dass sie immer wetten, wer ein bestimmtes Objekt klauen kann, ohne dass die anderen es merken.
Ja, genau. Und das ist immer so mein persönliches Highlight. Ich freue mich dann immer drauf, wenn so Serien halt so wiederkehrende Elemente immer wieder haben, die sie
Ja.
dann neu aufpolieren. Das war diesmal ein bisschen schwächer, fand ich, weil sie natürlich auch wieder Richtung Jack und Amy dann gezielt haben. Aber sie war halt trotzdem wieder irgendwie cool. Ich mag dieses Versteckspiel und wer hat was und so. Was diesmal übrigens fehlte, und ich weiß nicht, ob es auch in der letzten Staffel schon nicht mehr drin war, eigentlich gibt es da auch immer dieses Duell zwischen den Polizei, Departments nenne ich jetzt fast, zwischen diesen einzelnen Polizeiabteilungen.
Ja, oh, das, ich glaube, das haben die relativ schnell fallen gelassen, glaube ich.
Ah, okay.
Ne? Genauso, es gab ja in der ersten Staffel auch so diesen Kampf zwischen Amy und Jake, wer halt mehr Festnahmen hat. Das haben sie ja
Ja.
auch, glaube ich, schnell fallen gelassen. Was jetzt auch nicht so wild ist. Sie haben halt dafür genügend andere Running Gags, zum Beispiel. Aber lass mich auch sagen, das sind Running Gags, die dir gar nicht so sehr auffallen. Aber du, also zum Beispiel, dass Terry immer in der dritten Person von sich redet und dass er
Ja.
total vernarrt ist, halt in Joghurts, ja. Solche Sachen.
Oder halt Doug Judy, der immer mal zwischendurch wieder auftaucht. Das ist auch großartig.
Ja,
Ja.
wirklich. Also, ich hoffe, wir haben das jetzt einigermaßen klar gemacht, dass ihr euch definitiv mal Brooklyn Nine-Nine angucken solltet. Gibt's, wie gesagt, Staffel 1 bis 5 jetzt bei Netflix. Und soviel ich weiß, wird wohl auch die sechste Staffel zu Netflix kommen.
Gehe
Aber
ich fest von aus, ja.
wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Ne? So lange müssen wir uns doch gedulden. Was echt scheiße ist. Aber ich kann mich erinnern, ich hatte dieses Gefühl immer. Staffel 1 zu Ende? Nee, warte mal. Ich glaube, die ersten drei Staffeln konnte ich in einem Rutsch gucken, weil die schon irgendwie alle auf Deutsch da waren. Oder auf Netflix verfügbar. Und aber dann Staffel 4, oh, und dann Staffel 5.
Ja, aber auf manche Dinge lohnt es sich auch zu warten, also von daher.
Ja.
Aber das ist schon lange, stimmt.
Man sucht, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nach so, wenn ich halt so eine Serie durchhabe und mir gut gefallen hat und weiß, okay, es kommt nichts mehr, aber ich möchte jetzt unbedingt, dass es weitergeht, versuche ich immer krampfhaft was zu suchen, was in eine ähnliche Kerbe schlägt.
Nee, das mache ich
Und
nicht.
dann gebe ich aber nach Gefühl 2 Stunden auf und denke mir, okay, gucke ich halt Dexter doch mal.
Also ich habe gerade noch mal geguckt. Ich habe 2016 die ersten beiden Staffeln geguckt und seitdem halt jedes Jahr dann irgendwie die neue Staffel, die gekommen ist.
Ist es eigentlich eine Serie, die du alleine guckst, oder guckst du die mit deiner Frau?
Die gucke ich mit meiner Frau zusammen, ja.
Okay.
Die ist auch sehr, sehr großer Fan davon.
Sehr gut. Hat sie also doch noch Geschmack. Ja, kleiner Beef intern zwischen mir und deiner Frau.
Genau. Ich schicke dir das nächste Mal wieder ein Pikachu mit.
Ich hasse dich. Und nein, wir werden niemals die Pokémon-Serie hier besprechen. Niemals.
Ah, ich kenne aber alle Folgen.
Ja. Vielleicht noch erwähnen möchte ich die Schöpfer der Serie, Michael Schur und Dan Gore. Die waren unter anderem beteiligt an der US-Version von The Office. Und der Dan Gore und Michael Schur haben auch eine Serie gemacht namens The Good Place mit Ted Danson und Kristen Bell, die ich sehr empfehlen kann. Also da habe ich nur die ersten 2 oder 3 Staffeln geguckt, aber die waren wirklich gut. Also da nochmal so eine kleine Randempfehlung ausgesprochen.
Okay, ich
Ja.
glaube, dann wären wir tatsächlich am Ende.
Tatsächlich, ja.
Genau, also wir werden auf jeden Fall weiter Serien gucken, das sowieso. Und wir hatten ja auch vorhin schon angekündigt, was wir gerade derzeit gucken und was wir demnächst so gucken werden. Das heißt, Abgebinscht 13 ist schon fest geplant.
Und ich frage dich jetzt mal hier ganz offen im Podcast, was
Ja.
würdest du davon halten, wenn wir vielleicht im Januar auch mal so einen Serienrückblick machen? Was,
Unbedingt,
ja?
unbedingt, genau.
Gut.
Weil ich habe natürlich meine tollen Listen,
Ja.
wo ich alle Serien drauf speichere. Das heißt, ich kann dann einfach direkt drauf gucken und weiß, was mir gefallen hat und was nicht. Weil aus der Erinnerung heraus kriege ich es nicht mehr hin. Das ist einfach viel zu viel.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
Ja.
Ist ja wieder wunderschön, mit dir zu podcasten.
Immer wieder gerne.
Immer eine Freude. Ich sag mal das typische Endgelaber. Wenn ihr das via Podigee, Spotify, iTunes, Deezer hört oder auch gerne auf YouTube, würden wir uns über eine positive Bewertung und einen Kommentar freuen, aber vor allem über eine positive Bewertung. Warum? Weil wir es verdient haben. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Thomas einen schönen Urlaub. Und sobald er davon erholt zurück ist, dann nehme ich ihn wieder in Beschlag und dann reden wir weiter über Serien. Und ich sage Tschüss und überlasse dir die letzten Worte.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute habt ihr festgestellt, dass wir nur Netflix-Serien geguckt haben. Das heißt, Netflix, geil. Und wenn ihr die Serien ebenfalls gesehen habt, dann schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet oder welche Serie ihr uns empfehlen würdet, was wir noch gucken müssen unbedingt. Meine Serienliste ist noch nicht lang genug. Dann macht das gerne und genau, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.